SRF 3.
Herzlich willkommen, das ist Nachtwach. Und ich möchte heute mit all denen reden, die ganz einen wichtigen Moment in ihrem Leben verpasst haben. Und das kann gewollt oder ungewollt sein. Vielleicht sagt man ja im Nachhinein, ja, es ist total schade, bin ich dort nicht dabei gewesen. Oder vielleicht sagt man auch, leck, ist das ein Glück gewesen, dass ich dort nicht dabei sein musste, weil vielleicht eben etwas Schreckliches passiert ist. Und dann gibt es doch auch noch die, wo manchmal ausgeschlossen werden und nicht dürfen dabei sein. Und auch die sollen heute darüber erzählen. Das ist die Telefonnummer 0800 00 22 20. Ich sage es nochmal zum Notieren. 0800 00 22 20. Sonja, das ist Barbara. Sonja, hörst du mich?
Ja, hallo Barbara, das ist Sonja.
Sonja. Was hast du verpasst?
Ich habe verpasst die Geburt von meiner Tochter.
Deine Tochter, Geburt von deiner, wie kann man das verpassen, die eigene ja, Geburt?
Das war eine Geburt, die ganz gewöhnlich angefangen hat. Mhm. Und hat dann so geendet, dass es ein Notfall-Kaiserschnitt geworden ist. Mhm. Und ich habe es verpasst, nicht körperlich, aber ich bin dann nicht bei Bewusstsein, weil das hat man unter Vollnarkose, so ein Notfall-Kaiserschnitt.
Kann da eine werdende Mutter, gebärende Mutter eigentlich Einfluss nehmen darauf?
Oh nein.
Einfluss nehmen darauf, ob es jetzt einen Kaiserschnitt gibt oder nicht?
Ja, ich nicht, weil es ist ein Notfall gewesen. Das heisst, es ist auch wichtig gewesen, um einfach das Leben von der Tochter und schlussendlich dann auch mich zu retten. Mhm. Also ich kann keinen Einfluss können darauf, bei ihr nicht.
Wie ist denn Geburt bis zu dem Zeitpunkt? Also muss ich mir vorstellen, sehr lang gewesen. Es ist nichts gegangen, es ist nichts gelaufen.
Nein, es ist eigentlich ziemlich romantisch gewesen. Also es ist so Abend gewesen und auch kalt draußen und Sternenhimmel und ich hatte einen Hebamme, den ich schon gekannt habe. Mhm. Und wir wollten in einem Geburtshaus gebären und sind auch dort angefahren. Ja. Und ich habe mich gefreut darauf, zum dort gebären. Und unter der Geburt hat man einfach plötzlich gemerkt, dass die Herztöne vom Kind ganz schwach sind. Mhm. Und weil es sich nicht bessert hat, hat man dann müssen ins Spital fahren.
Das sind ja immer so die Fälle, oder, die immer wieder aufgelistet werden, wenn Frauen in einem Geburtshaus oder die Heimwand gebären, dass man sie hinweist auf die Gefahren. Und das ist jetzt da passiert. Also, haben die vorher darüber geredet, was wäre, wenn?
Ja, also die medizinischen Sachen, die gehören natürlich zu einer Geburtsvorbereitung auch. Mhm. Mhm. Und ich bin sowieso jemand, wo man ganz viele Gedanken macht zu allem Möglichen. Also ich kann mir das auch selber so überlegt, aber man tut es dann zu irgendeinem Zeitpunkt einmal ausblenden. Sonst kann man ja nicht versuchen, möglichst entspannt zu gebären. Gell? Ja. Aber es ist mir schon bewusst gewesen, natürlich.
Und das hat dann geheißen, ganz schnell ins Spital?
Ja, genau.
Und ist das dann in der Nähe gewesen, das Spital?
Von mir?
Ja.
Oder vom Geburtshaus? Meinst?
Ja.
Ja, so 5 Minuten.
Okay, dann ist das also, irgendwie... Komm.
Es war machbar, ja.
Jetzt hast du ja gerade gesagt, eben, ich bin nicht dabei gewesen bei dieser Geburt. Das heisst, du bist dann irgendwann eben in der Narkose gewesen, irgendwann wieder aufgewacht und dann war das Kind da gewesen.
Ja.
Hat man da die Orientierung gerade sofort wieder?
Also ich hatte sie einfach gehabt, weil ich bin sehr unter Schock gewesen. Und ich habe einfach, als ich aufgewacht bin, habe ich gesehen, wie meine Tochter einfach keine Luft überkommt. Man hat sie müssen mit Sauerstoffgerät beatmen. Mhm. Also man hat versucht, sie hat wahrscheinlich ein Atemnotsyndrom gehabt. Mhm. Und dann hat man Kinderarzt gerufen. Die sind von einem anderen Spital gekommen. Das ist noch ein Zeit gegangen. Und dann sind sie einfach raus in ein anderes Zimmer, damit die Mami nicht alles anschauen muss. Mhm. Ja.
Würdest du sagen, ja, das war eigentlich gut gewesen, dass ich das nicht mitbekommen habe? Oder,
Du, ich habe es nicht wertend genommen, weil ich es nicht mehr ändern kann.
Ja.
Und es tut einem nicht gut, wenn man sehr oft darüber nachdenkt, oh, wie ist das schade. Mhm. Ist es nicht eine Spontangeburt gewesen? Mhm. Aber wenn man gut anschaut, merkt man, es gibt schon Sachen, die einem noch bedrückt oder verletzt. Ja, das schon.
Kannst du da etwas erwähnen davon, was das ist, was dich dann noch bedrückt?
Ja, also ich habe immer das Gefühl gehabt, für mich ist schwierig, dass ich nicht dabei sein konnte bei der Geburt. Und so im Zusammenhang mit der Geburtsverarbeitung habe ich dann aber gemerkt gehabt, es ist fast schwieriger gewesen, zu sehen, dass das Kind nicht alleine kann leben am Anfang, oder dass es so viel medizinische Hilfe braucht. Und sie ist dann auch nachher in ein Kinderspital gekommen für eine Notfallstation. Und das ist die zweite Sache, wo ich nicht dabei sein konnte. Also bei ihren ersten paar Lebenstagen.
Wo die dann wie fehlen, gell? Also die Begleitung und die Nähe und all das ist dann eigentlich nicht da gewesen.
Ja, also was man sich halt so vorstellt, wenn man träumt, oder wie es könnte im besten Fall.
Genau. Weißt du eigentlich, wenn du das jetzt gerade sagst, weißt du eigentlich, wie viele Geburtennächte eben nicht einfach romantisch verlaufen oder schön verlaufen, zumindest nicht schön verlaufen. Romantisch ist es ja wahrscheinlich eh nicht.
Du, sie ist unser viertes Kind.
Ja.
Und ich habe auch schon andere Geburten gehabt und auch schon andere Geburtserlebnisse, aber die Zahlen haben mich nicht so fest interessiert.
Ja. Also du hast jedes Kind hast in einem Geburtshaus auf die Welt gebracht?
Nein,
oder?
Sie wäre das erste gewesen.
Okay, und, und die anderen sind im Spital auf die Welt gekommen?
Ja, genau.
Ja. Und ist denn das jetzt so als abschreckendes Beispiel für dich, denn, dass es ausgerechnet jetzt dort hat müssen passieren? Hätte es ja auch im Spital können passieren können, oder?
Nein. Also es war für mich trotzdem ein schönes Erlebnis gewesen, weil ich einfach immer die Hebamme bei mir hatte.
Ja.
Und im Nachhinein tut mir das eigentlich sehr gut.
Ja.
So die Begleitung, weißt, dass man wirklich das Gefühl hat, es ist immer jemand da.
Wie hast denn du die Geburt bei den anderen drei Kindern erlebt? Kannst du das mal noch schildern für all die, die noch nie dabei gewesen sind oder selber noch nie ein Kind gebärt haben? Vielleicht eine von diesen Geburten, weil mich interessiert selber und ich bin selber mal an einer Hausgeburt, habe ich dürfen dabei sein.
Okay. Ja, also es sind wirklich ganz, ganz verschiedene gewesen und es kommt jetzt darauf an, was denn das Ziel ist davon.
Was meinst du mit Ziel?
Nein, aber weißt du, ich hatte Geburten im Sinne von, schon fertig.
Also schnell dann?
Ja. Und ich hatte auch andere, wo die Operation geplant war, also kein Notfall, aber wegen dem Kind hat man das machen müssen. Und ich hatte eine Geburt, wo man gesagt hat, das Kind ist zu lange im Bauch, jetzt soll es dann aber nicht mehr kommen.
Also das ist unterschiedliche Erlebnisse. Und von den Emotionen her, also weißt du jetzt für dich bei den anderen drei Kindern, die du wahrscheinlich jedes Mal gerade in den Arm hast können, das sind andere Emotionen da gewesen, als eben das Kind, das letzte Kind, das mit einer mit einem Notkaiserschnitt auf die Welt gekommen ist. Die Emotionen, die haben wie gefehlt, oder?
Es ist noch schwierig zu sagen, weil ich habe mich dann einfach nicht zu fest auf den Verlust eingelassen. Ich habe dann einfach das Gefühl gehabt, wow, jetzt habe ich Zeit zum Schlafen. Ja. Also das Kind war nicht bei mir gewesen, oder? Und so wie um mich selber zu schützen vielleicht, habe ich gedacht, ja, jetzt soll es dort gesund werden.
Mhm.
Und ich brauche jetzt die Zeit, um mich zu erholen. Ich gehe ja nachher heim zu drei Kindern.
Genau.
Ja. Also und ich habe es mir wie ein bisschen schön geredet oder mir einfach die guten Sachen vor Augen geführt. Ja.
Und wie alt ist jetzt das vierte Kind?
Das vierte Kind ist 2,5.
Spürst du einen Unterschied denn jetzt zwischen dem anderen Kind und ihm? Wo du kannst sagen, ja, also da merkt man vielleicht, dass es nicht geht, eben, dass es keine einfache Geburt war ist oder dass es dann längere Zeit noch hat müssen in der Behandlung bleiben.
Ja, also sie ist mir einfach ein bisschen näher trotzdem. Mhm. Also ich habe, aber vielleicht hat es auch damit zu tun, dass sie halt das vierte Kind ist, weißt? Mhm. So, ja, und sie ist so lieb und sie ist so herzig. Also einfach ein bisschen. Wie soll ich sagen? Ja, weil sie einfach die Kleinste ist, so ein bisschen
ein Jöbon. Ja, genau. Den kannst du gerne noch ein bisschen behalten. Und ist das auch das letzte Kind? Oder ist das, du bist 35? Ja, heutzutage mit vier Kindern, oder? Da ist man schon mal, da schaut man schon.
Also ich kann, es kommt darauf an, mit wem ich rede, gell? Meine Hebamme fragt immer, und ist die Familienplanung vorbei?
Ja.
In den Ferien haben wir den Wickeltisch aus der Wohnung rausgetan.
Ja.
Und mein Mann sagt immer, nein, nochmal ein Kind, bist du sicher? Meinst du, wir können das?
Ja, also du würdest gerne noch eins haben.
Okay. Jö.
Nochmal ein Jö-Kind. Vielleicht einfach noch so ein gutes Erlebnis haben. Nochmal ein gutes Erlebnis haben bei der Geburt.
Und ja, das wäre auch
schön. Dabei zu sein. Genau. Sonja, danke vielmals.
Bitte
für das Gespräch und gute Zeit mit deinen vier Kindern.
Danke vielmals.
Alles Gute. Ciao. Tschüss. 0800 00 22 20, unsere Telefonnummer. Es geht heute um die Situationen, wo ihr das Gefühl habt, nein, auch bewusst, euch bewusst worden ist, da habe ich etwas verpasst oder da bin ich nicht dabei gewesen. Gewollt oder ungewollt. Mich würde heute auch interessieren, zum Beispiel jemand, der auf den und den Zug hat wollen gehen. Und dann nachher hat man sich intuitiv, also aus einem Bauchgefühl heraus, entschieden, nein, auf diesen Zug gehe ich nicht, ich nehme einen späteren Zug. Und es war ein Glück, dass man auf den späteren Zug gegangen ist, weil der frühere Zug, auf den, den man zuerst hat wollen, der ist entgleist. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und vielleicht gibt es da in dieser Sparte oder in dieser Art von Erzählen auch noch andere Beispiele, wo man sagen kann, das war ein Glück, dass ich nicht dabei war. 0800 00 22 20. Jetzt ist der Hans am Telefon, das ist Barbara. Sorry, Hans.
Ciao, Barbara.
Hans,
Hausi.
Hausi, sagt man dann auf Bern. Ja, Berndeutsch. Du Hausi, sag, was hast du verpasst?
Ja, ich habe den Tod von meinem Vater verpasst.
Mhm. Wann war das, als er gestorben ist? Vor wie vielen Jahren?
Das war im 98.
Ja.
Ich habe Familie mit zwei Kindern. Wir haben uns getrennt und wir sind noch einmal zusammen auf Italien, in Ferien, in Toskana. Und nachher haben wir dort ein Häuschen gehabt, privat, hier vor der Adresse. Und dann sind wir zurück von der Ferien gekommen, wo ja meine Frau noch haben begleitet mit den Kindern. Und dann habe ich eine Todesanzeige aufgetan. Und dann habe ich gesehen, das ist ja mein Vater.
Du hast bis dort gar nichts erfahren?
Nein.
Du hast einfach den Brief gehabt, den schwarz umrandeten Brief.
Ja.
Was ist dir denn als erstes, wo du den Namen gelesen hast, durch den Kopf?
Ich habe einfach weitergelesen. Dann habe ich weitergelesen, dass eine Beerdigung schon durch ist. Und so, ja. Und das ist
ein Hammer, ist aber für mich, oder?
Nein, ja, das war nicht halb so schlimm. Das ist einfach so. Mhm.
Hast du dich...
Ja, klar bin ich sehr im Moment durcheinander, schockiert. Aber viel schlimmer war, glaube ich, für meine drei Geschwister, die mich nicht erreicht haben in Italien. Mhm.
Also die haben das versucht. Im 98 hat man schon Handy gehabt.
Also ich hatte keine
Idee. Und die Adresse hast du auch nicht hinterlassen?
Ja, das war eine Privatwohnung und meine Geschwister, die haben Carabinieri dort, die haben jedes Hotel absuchen, jeden Campingplatz und so. Und die haben es einfach nicht können finden.
Mhm.
Weil wir das Häuschen über eine Privatadresse von hier halt.
Mhm. Ja. Sie haben auch nicht gewusst, wie lange du weg bist. Darum haben sie eine Beerdigung einfach in dieser ordentlichen Zeit, die die Leute einmal so einhalten, haben sie dann einfach durchgeführt.
Ja, das läuft ja auch in einem Ding ab. Irgendwann muss ja das sein. Mhm. Und ich habe das einfach verpasst. Das ist einfach wirklich voll alles verpasst. Ja.
Was heisst das? Was hat das geheißen? Was heisst das jetzt noch?
Das ist für mich überhaupt nicht schlimm. Also wie gesagt, für meine Geschwister war es viel schlimmer gewesen.
Also dich nicht zu finden, aber ich meine jetzt emotional. Ich meine, der Vater ist ja der Vater. Vielleicht nicht immer der gleich gute Vater oder so. Also was hast du für eine Beziehung gehabt zum Vater?
Ich hatte eine sehr gute Beziehung gehabt zum Vater. Mhm. Und lustig ist, ich habe in den Ferien dann, wo der gestorben ist, in Italien, hatte ich einen Traum mit ihm, wo ich mit ihm einfach wegfliege. Ich hänge mich an ihn her und ich fliege einfach ab ihm. Und eben komme ich zurück und lese das und dann habe ich genau gewusst, oh ja, das ist das Schönste, was ihm passieren kann.
Ist es dann auch noch gerade am gleichen Tag, wo du das geträumt hast?
Ja.
Schon interessant.
Ja, träumt ist ja, ich weiss nicht, ob du es träumst oder einfach wahrnimmst.
Ja. Gibt es denn nie den Moment, wo du denkst, ja, es wäre doch noch schön gewesen, wirklich einen Abschied zu nehmen? Sei das jetzt vielleicht am... Also ist er plötzlich gestorben und hat er eine Krankheit?
Ja, er ist sehr gut weg gewesen. Ich bin Gott froh, dass er so schnell gehen konnte und nicht irgendwie noch in Pflege oder so. Ja. Da wäre er auch nicht zum Aushalten gewesen. Nicht, er war so topfit. Das war ein schönes Staatssagen, wo ich glaube, jemand konnte erleben mit ihm.
Ja, aber eben, man kann manchmal Abschied nehmen und bei der Beerdigung vielleicht noch ein letztes Mal. Aber das hat die gar nicht, also das bedeutet dir gar nicht so viel.
Also ich bin dann mit meiner Mutter und mit der Geschwister, die hat irgendwie den nächsten Sonntag noch so einen Abschiedsgottesdienst gegeben, wegen mir oder ich weiß doch nicht genau. Und da bin ich auch gegangen. Aber ich habe Bilder gesehen, wo er im Sarg gelegen ist und hat ausgesehen wie ein Indianerhäuptling und da bin ich sehr stolz gewesen.
Ja, Indian.
So schön.
Ehrlich?
Ja, das ist ganz ein anderes Bild, als ich ihn als Vater wahrgenommen habe. Mhm. Wirklich wie ein Indianerhäuptling, der die schöne Nase und so würdig im Sarg liegt. Mhm. Sehr schön.
Mhm. Und das ist so das Bild, das dich dann auch begleitet hat oder das du immer wieder mal könntest aufholen. Wenn du an den Vater denkst.
Ja, jederzeit. Ja.
Verblassen die Bilder dann auch langsam, wenn die Realität eben eine andere ist und der Mensch nicht mehr rum ist?
Nein, für mich nicht. Nein, das gehört dazu, zu sterben. Ja. Ist für mich so etwas ganz Klares. Und ich bin recht nach am Tod, darf ich mal sagen, ich will das da nicht zu weit ausschweifen, aber ich habe schon mal jemanden gefunden, der gestorben ist in der Wohnung. Ich kann gut umgehen mit dem. Und jetzt ist für mich einfach dann, ich habe einfach das verpasst, den Moment. Aber mit meinen vier Geschwistern tue ich oben noch ein Ritual machen. Ob jetzt irgendwo an einem Bach oder irgendwo, und das Leben geht weiter. Mhm. Und das finde ich, das ist das Wichtige.
Mhm. Wie alt bist du denn jetzt?
Ich bin 57.
Das Leben geht weiter, also du hast mir natürlich schon irgendwo das Stichwort jetzt gegeben. Ich bin immer wieder mal mit dem Tod konfrontiert gewesen. Oder? Also der Tod an und für sich, der ist für dich kein Schrecken mehr.
Nein. Darf ich dir schnell etwas erzählen?
Ja, natürlich.
Ich bin hier in der Wohnbaugenossenschaft. Wir die älteste Frau, die ist vor einem Jahr gegangen. Ich bin an dem Abend, wo sie gestorben ist, die hier im Hof können sterben, daheim. Habe ich Nacht gemacht, ich war am Arbeiten, habe mir etwas nachgewähnt und nachher macht es einfach Paff und die Vera, die genau dann gestorben ist, steht vor mir. Und das ist so ein gutes Gefühl. Und ich bin am Abend um 11 Uhr heimgekommen vom Arbeiten und alle sind im Innenhof und haben mir sagen, die Vera ist gestorben. Und ich habe das schon gewusst, weil sie noch vorbei ist gekommen, mir kann Ciao sagen. Und ich finde das so ein tolles Ding, wenn du das zum Tod kannst haben.
Ja.
Weil weißt du einfach das Gefühl.
Also sie ist nicht in Gestalt vor dir gestanden, sondern einfach als...
Doch. Sie ist einfach vor mir gestanden. Also in meiner Vision vielleicht.
Ja.
Kannst du sagen, ich bin, aber...
Nein, also wo man kann anlangen.
Anlangen nicht.
Aber einfach als...
Ich war am Nachtessen, ich habe das Besteck gelassen. Ja. Und gesagt, wo einfach die Vera vor mir.
Und hat sie etwas gesagt in dem Moment?
Nein. Dann haben wir einfach angeschaut.
Und du hast gewusst, im Prinzip, das ist ein Verabschieden.
Ja.
Okay. Du hast es verpasst, deinem Vater können Abschied nehmen, deinem Vater können zu beerdigen, dabei sein beim Tod. Danke dir vielmals, dass du uns angerufen hast und darüber erzählt hast.
Merci.
Und eine gute Nacht. Ciao. Hausi. Tschüss. Gut, und wir machen gerade weiter mit der Anita, das ist Barbara. Sali, Anita.
Anita.
Jawohl. Ich höre dich.
Ich dich auch.
Wunderbar. Anita, was war der Grund für dich, dass du kannst sagen, ich bin nicht dabei gewesen?
Wir haben mein Freund, damaliger Freund und ich, haben an einem Kollegen geholfen, im Alter Ion einen 4- oder 5-Plätzer-Flüger neu anmalen.
Mhm.
Lackieren. Und ich habe dann einfach die HB-Nummern angeschrieben. Und jetzt weiss ich nicht mehr. Aber damals habe ich die Nummern fast auswendig können.
Jetzt hast du sie vergessen, in der Zwischenzeit ist das weg. Okay.
Ich meine, da bin ich etwa 18, 19 gewesen und jetzt bin ich 64.
Mhm.
Das ist natürlich eine lange Zeit.
Genau.
Spanien, oder? Und dann war der Flüger fertig. Mhm. Und dann hat er uns mal etwa 3-4 Monate später hat er uns wieder gesehen und gesagt, oh, ich gehe über das Wochenende auf Genf runter. Ich muss ein Ehepaar runter. Und dann könnten wir noch 2-3 Tage drinnen bleiben und dann wieder retour fliegen.
Mhm.
Und dann hat sie uns einfach beide zuerst immer zugesagt. Und dann ist beiden etwas dazwischen gekommen. Und wir mussten wieder absagen. Und dann sind wir am Sonntagabend, haben wir Nachrichten geschaut. Und dann hat es geheissen, ein Flüger sei in den Genfer Alpen mit dieser HB-Nummer so und so vermisst. Und das war genau der Flüger, wo wir eigentlich hätten sollen drin hineinsitzen.
Mm-hmm.
Und dann etwa 3-4 Tage später haben sie es dann zur Schelte in den Bergen hineingefunden.
Gehen wir nochmal in den Moment rein, wo du das eben gesehen hast oder gehört hast, die Nachricht. Meint, da denkt man im ersten Moment, leck, da habe ich jetzt aber extrem Glück gehabt. Oder was war die Reaktion gewesen?
Es hätte nicht müssen sein.
Aber deine Reaktion, ja, es hätte nicht müssen sein.
Ja. Dass wir jetzt mit dem haben können mitfliegen,
mhm,
oder?
Mhm.
Dass jetzt einfach beiden etwas dazwischen gekommen ist.
Mhm. Also das ist so irgendwie wie eine Vorahnung manchmal.
Ja.
Es gibt es ja manchmal, oder? Dass man wirklich nicht in den Zug einsteigt, oder in das Flugzeug oder auf das Schiff geht. Ist es Vorahnung?
Ich habe das Gefühl, ja. Weil ich habe noch später noch mal etwas Ähnliches erlebt. Also nicht mit einem Flugzeugabsturz, sondern ich habe einen behinderten Bub gehabt.
Mhm.
Und er hat einfach in meinen Augen eine normale Grippe gehabt. Und ist normalerweise vom Montag Mittag bis am Freitagmittag in einem Heim gewesen.
Ja.
Und dann am Sonntagabend habe ich ins Heim angerufen, ob er nicht schon vorbeibringen konnte. Ich musste morgen arbeiten und mein Mann hat ihn schon abgetan, aber irgendwie habe ich einfach das Gefühl gehabt, ich würde ihn selber in das Heim bringen.
Mhm.
Und am Morgen um 8 Uhr kam mein Telefon über, er sei in der Nacht gestorben. Hätte er jetzt nicht abgebracht am Sonntag, wäre er bei mir daheim weggestorben.
Mhm.
Und so ist es für mich besser gewesen, oder?
Wieso ist es für dich besser gewesen? Ist es dann nicht besser, wenn der Mensch, den man gern hat, dann quasi in der Umgebung von den Eltern kann sterben
kann? Das schon.
Von geliebten Menschen.
Aber ich habe ihn auch, obwohl er nicht in dem Bett gestorben ist, wenn ich in das Zimmer reingekommen bin und ins Bett rein, ich habe ihn immer gesehen, dort liegen.
Mhm, mhm. Ja.
Und darum würde ich sagen, es war für mich schlimm gewesen, als ich das Telefon bekommen habe. Mhm. Aber wenn ich ihn nicht selber gefunden hätte, wäre es noch schlimmer gewesen.
Eben das Bild, das sich dann einprägen ins Gedächtnis und wo man nicht mehr los wird.
Ja, genau.
Ja. Und auch dort würdest du sagen, es ist vielleicht wie eine Vorahnung, dass du das...
Ja, weil es ist eigentlich zuerst abgemacht gewesen, dass man am ersten Montagmorgen
genau, dass tut, du früher, oder? Dass du deinen behinderten Bub früher ins Heim hast, gebracht
jawohl,
hast.
Ja.
Momente, die man verpasst.
Mhm.
Ja, ich weiss auch nicht. Also ich kann von mir jetzt nicht so eine Geschichte erzählen, wo ich jetzt irgendetwas verpasst habe. Aber trotzdem nimmt es mich eben Wunder, was die Leute draussen, die jetzt zuhören und zuschauen, eben erzählen, was ihnen da in den Sinn kommt, was sie verpasst haben. Hast du einmal eine Situation gehabt, wo man dich irgendwo ausgeschlossen hat? Weil das würde mich heute in der Sendung auch interessieren.
Eigentlich.
Also, dass andere Menschen nicht haben wollen, dass du irgendwo dabei bist?
Nein. Ich hatte etwa dieses Gefühl. Und wenn ich dann auch eine Bemerkung gemacht habe, jetzt geheißen, nein, du bist willkommen. Und
also, das kennst du nicht?
Nein.
Also, dann hoffe ich, dass jemand anruft zu dem Thema. 0800 00 22 20. Das ist unsere Nummer. Und dir, Anita, wünsche ich alles Gute und danke, dass du telefoniert hast.
Ja, bitte, gern geschehen.
Alles Gute.
Alles Gute.
Ciao, Anita. Ciao, tschüss.
Tschüss.
Ich mache jetzt noch schnell einen Ausblick auf die Woche. Auf den Dienstag in einer Woche oder den Mittwochmorgen in einer Woche, weil dann haben wir dann das Thema Leben mit HIV. Und dort würde ich gerne mit Menschen reden, wo HIV-positiv sind und so ihren Alltag einteilen müssen, schauen, was das heisst überhaupt mit dem zu leben und wie es auch ist, wenn man das nach aussen sagt, ob das immer noch ein Tabu ist oder überhaupt nicht. Also es können Betroffene dort mitmachen und erzählen, aber auch solche Menschen, die mit anderen Menschen zusammenleben, die HIV-positiv sind oder mit ihnen in einem Spital, in einem Leithaus arbeiten. Wenn ihr das wollt, dann schreibt uns an nachtwach@srf.ch. Das ist das Thema vom nächsten Mal Leben mit HIV. Und jetzt ist das Thema, ich bin nicht dabei gewesen. Und jetzt schauen wir mal, was Dönis zu erzählen hat. Das ist Barbara. Salut, Dönis. Dönis, was ist es ein Glück gewesen für dich auch, dass du etwas verpasst hast oder ist es eher ein Schrecken?
Ja, in dem Sinne war es schon ein Glück gewesen, weil also, du hast vorher die Sache mit dem Zug erwähnt und da habe ich so richtig angefangen herzuhören, weil das ist mir tatsächlich vor 20 Jahren passiert, dass ich in Lausanne fast einen Zug besteigen hätte. Und da hat meine Freundin gesagt, nein komm, jetzt gehen wir noch zum Mittagessen miteinander, das müssen wir jetzt feiern. Ich habe eine Stelle bekommen in Nyon und dann hat sie gefunden, nein, komm, jetzt gehen wir noch zum Mittagessen. Und dann bin ich dann 2 Stunden später auf den Zug und dann ist mir da umgeleitet. Also zuerst ist der Zug angehalten und dann ist mir umgeleitet worden. Und es hat noch keine Handys gegeben.
Ja, genau. Ja,
vor
ja.
20 Jahren so, hat nicht alle Leute Handys gehabt. Und man hat dann einfach effektiv nicht gewusst, was passiert ist. Es hat einfach geheißen, ja, die Strecke sei blockiert und man werde umgeleitet.
Mhm.
Und erst als ich dann zu Abend daheim die Nachrichten geschaut habe, habe ich dann erfahren, dass ein Kran den Zug aufgeschlitzt hat und 9 Menschen gestorben sind.
Das war im Aargau, gell?
Oder Solothurn.
Aargau-Solothurn.
Ja, dort irgendwo. Genau. Und vor Ort haben sie die Züge irgendwie angehalten. Und, ja, es war lange unklar, was war. Und die Leute haben geredet im Zug. Und ja, mhm. Im Nachhinein konnte ich dann eben mir können sagen, ja, ich bin nicht dabei gewesen, Gott sei Dank.
Mhm. Das sind eben manchmal so, ich habe vorher schon gedacht, das sind zum Teil intuitive Gedanken, also eine Freundin, die dann sagt, hey, komm, geh doch später und so. Man hat zwar auf den Zug wollen oder in das Flugzeug wollen steigen, wo dann das irgendwie verhindert. Oder an was glaubst du, dass du jetzt nicht in dem Zug bist?
Zufall.
Zufall
oder Schicksal.
Ja.
Ich habe mir da nie grosse Gedanken darüber gemacht. Ich habe nur einfach gedacht, ja, oder Glück gehabt. Einfach Glück gehabt.
Mhm.
Jetzt, also, selbst wenn ich ja drauf gewesen wäre auf dem Zug, wäre ja nicht, würde ja nicht heißen, dass ich in dem Wagen gesessen
genau.
geschnitzt worden ist.
Jawohl.
Ja.
Ich mag mich eben, weil du das jetzt erwähnt hast und weil ich, wie du das erwähnt hast, ist mir gerade wieder in den Sinn gekommen, dass ich dann, glaube ich, ein Jahr später nach dem Unglück einen Mann nachher porträtiert habe, der das Unglück überlebt hat, mit ganz, ganz, ganz schweren Verletzungen. Und das war ganz ein bekannter Pianist, der im Turnhallenorchester in Zürich gespielt hat. Und der hat das Leben lang dann irgendwie nicht mehr können, also der hat dort auf jeden Fall und auch später nicht mehr können, Klavier spielen. Also dem sein Leben ist auch so zerstört worden. Also,
ja, komplett oder? In dem Fall.
Ja.
Nein, ich habe meine Stelle können abbrechen. Ich habe dann 3 Jahre in Belgien gewohnt und geschafft und bin dann später wieder zurückgekommen in die Deutschschweiz und habe jetzt da meine Familie und alles. Also von dem her ist es nicht einschneidend gewesen.
Ja, ja. Hat es noch andere so Sachen gegeben, wo du gesagt hast, ah, schade, bin ich da nicht dabei gewesen? Gibt es ja auch.
Jetzt so spontan.
Gell, das ist auch so überfallartig, wo ich dich jetzt wirklich so frage. Ja,
ja. Nein, es war einfach wirklich der Aufhänger gewesen. Ich war so am noch etwas lesen gewesen, nebenbei und habe ja zugelassen und dann erwähnst du das mit dem Zug. Und dann ich so richtig so.
Ah, da muss ich jetzt anrufen, genau.
Ja,
jetzt könnte ich dich noch fragen, was würdest du noch gerne hören in dieser Sendung, wo jemand darüber erzählt, ich bin nicht dabei gewesen. Wie könnten wir ja auch zurückblenden, weißt, so in die Kindheit von jemandem?
Ja, vielleicht irgendwie ein Kind, oder in der Kindheit, wenn man irgendwie in einer Mannschaft gespielt hat und verletzt war und die Mannschaft hat dann irgendwie ein ganz wichtiges Spiel gewonnen und man hat nicht dabei sein können. So.
Genau, das wäre zum Beispiel etwas. Oder dass man auch zum Beispiel jemanden würde finden, wo ich habe es mir eben vorher aufgeschrieben, jetzt kann ich es nicht lesen, jetzt muss ich noch die Brille anlegen. Ich habe es mir vorher aufgeschrieben, wo ausgestoßen worden ist aus dem Freundeskreis, oder?
Ja.
Dort habe ich einfach nicht dazugehört, bin ich ausgeschlossen bin und darum bin ich auch nicht dabei gewesen. Also gut, mal schauen, ob das passiert. 0800 002 2020 für alle, die so etwas zu erzählen haben. Und Dönis, danke vielmals.
Gerne geschehen.
Und was machst du jetzt noch?
Jetzt, ich glaube, jetzt gehe ich langsam ins Bett.
Also
irgendwann schreit es dann wieder.
Ja, dann schlaf gut.
Okay,
ciao, Denise. Tschüss. Gut, also, es nimmt mich Wunder, wie es weitergeht. Der Claude. Das ist Barbara. Sali, Claude.
Hallo, Barbara.
Ja, was soll ich jetzt dich fragen? Glück gehabt oder Pech gehabt, dass du nicht dabei gewesen bist?
Wie soll ich sagen? Ich bin kritisiert worden, weil ich nicht dabei war, sagen wir es mal so.
Okay. Was ist dort passiert?
Und zwar war die Situation, an 2008 ist meine Mutter gestorben. Und man hat mir quasi am Vortag gesagt, ist dann im Altersheim noch gewesen. Es könnte sein, sie würde die Nacht nicht überleben, oder? Also das hat man meinem Vater gesagt. Und ich habe einfach gesagt, ich bin ein bisschen, klar in Panik gewesen, und ich habe gesagt, ich mag meine Mutter nicht sehen sterben. In dem Sinn, oder? Ich bin daheim gewesen, ich bin nicht in das Heim gegangen. Mein Vater hat schon gar nicht können, also wir sind ganz kleine Familie, mein Vater und ich, und sonst der Rest ist hier nicht in der Schweiz.
Mhm. Und wie alt bist du dort gewesen?
Heute bin ich 59, jetzt mehr zurückrechnen. 2008, da bin ich 53 gewesen. Oder?
Und wieso hast du das nicht wollen gewesen, deine Mutter sterben?
Ich hatte ein Gefühl gehabt, ich kann das nicht erklären, das war für mich gewesen. Ich habe gesagt, ich mag nicht sehen, wie meine Mutter da einfach irgendwo nebenan warten, bis sie stirbt. Ich muss auch sagen, es war der erste Todesfall in meiner Nähe gewesen, oder? Also im Nachhinein. Oder? Ja. Und ich habe irgendwie, ich habe gesagt, ich mag das nicht sehen. Oder? Und was ich eigentlich mit dem wollte sagen, eben, ich bin nachher, ich habe dann zumal eine gute Freundin gehabt, muss sagen, ist heute nicht mehr so. Sie war eigentlich die Mutter von meinem Gottenkind gewesen, oder? Und die war in der Pflege daheim gewesen und hat mich wahnsinnig verrupft. Hat gesagt, das macht man doch nicht. Man lässt doch nicht seine eigene Mutter allein sterben und das gibt es nicht. Oder? Und ich bin da wahnsinnig verrupft worden und habe mir manchmal überlegt, und dann habe ich gesagt, nein, es ist okay. Es ist okay, ich darf das entscheiden. Es ist nicht die Aussenwelt, wo wir sagt, wie ich mich zu verhalten habe, oder wenn das jetzt für jemanden stimmt, aber für mich hat es nicht gestimmt, ich habe meine Mutter nicht so mega gesehen. Oder? Und das hat gerade im gleichen Zusammenhang hat's noch etwas anderes gegeben. Also das ist, ich bin Katholik, meine Mutter auch, und die Beerdigung war so gewesen, dass sie hat sich Erdbestattung gewünscht, oder? Also nicht kremiert wollen sie, oder? Erdbestattung. Und dann hat dann der Pfarrer, der die Abdankung oder in dem Sinne am Friedhof war, hat mich auch gefragt, hat gesagt, ob ich dabei sein will und so, wenn die Mutter einfach dann begraben wird, der Sarg runtergelassen wird. Und auch da habe ich gesagt, das wollte ich nicht sehen. Wollte ich gar nicht sehen, oder? Ich habe gesagt, sie hat sie reden und auch da bin ich wahnsinnig auseinandergenommen worden, oder? Aber eben nur zu dem, was ich eigentlich mit dem kommunizieren wollte. Ich habe immer gesagt, es ist ich, der entscheidet. Auch wenn jetzt 1000 Leute sagen, okay, man macht das oder man ist das. Ich habe gesagt, das ist ein ganz persönlicher Entscheid. Mhm. Ich habe auch kein schlechtes Gewissen. Also jetzt auf der spirituellen Ebene sage ich auch, das wird respektiert und das ist mein Entscheid. Und das ist alles gut, was ich mache. Oder? Hauptsache, es ist für mich, also ich habe jetzt nie ein schlechtes Gewissen gehabt, aber nur, das hat mich jetzt gerade inspiriert, dieses Thema heute oben.
Genau, um jetzt eine andere Sichtweise. Aber darf ich gleich schnell? Also ich wollte jetzt nicht deine Freundin imitieren oder Ex-Freundin imitieren, aber ich gleich die Frage stellen. Also wir haben ja, also als Kind hast doch du das Gefühl, dass du das müsstest machen. Du müsstest da sein, du müsstest irgendwo das nicht verpassen, du müsstest zur richtigen Zeit am Sterbebett sein, du müsstest dann an Beerdigung gehen, oder? Ja. Also das sicher. Und du bist verrissen worden, weil du das nicht gemacht hast. Aber gleich wollte ich wissen, was war denn dahinter, dass du das Sterben nicht hast gesehen oder nicht konfrontieren mit dem Sterben oder eben auch nicht Konfrontation an der Beerdigung. Was ist denn das genau? Das wollte ich ja noch herausfinden.
Ich wollte den Moment vom Sterben nicht mitbekommen, das muss ich schon sagen. Das ist der Moment vom. Ich habe ja, sagen wir, die ganze. Dass die Situation vom Sterben ist ja für mich das erste Mal gewesen, klar, oder? Also jemand nahestehend in dem Sinn. Und natürlich habe ich das müssen, ich weiß nicht, ob du das ganz bewältigst, ich glaube nicht, eigentlich irgendwie schon gar nicht, ich glaube, Mutter, also das ist irgendwie für mich, das Leben geht weiter, aber ob ich das ganz akzeptiere, für mich würde ich sogar bezweifeln, ob ich das voll. Aber es gehört zum Leben, das ist ja so. Und ich muss
aber du hast es gleich nicht erleben, wie das ist. Ja. Wie ist denn das, wenn du mal am Sterben bist? Willst denn du, dass jemand dabei ist? Weil es kann ja auch, ich fände es jetzt schon noch schön, wenn bei mir auch jemand wäre und ich müsste nicht alleine sterben. Es ist ja
also aus der Sicht, wie ich es heute erlebe, glaube ich, ist es überhaupt nicht schön, allein alt zu werden.
Ja gut, ja, das ist mal, ja, ja, klar, da bin ich gleicher Meinung. Ja.
Das ist, aber ja, ich glaube, ich wär, also jetzt aus der heutigen Sicht, was ich auch seitdem erlebt habe, ich glaube, ja, also jetzt müsste ich schon sagen, wenn ich es noch, oder schlecht, ich kann es nicht, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wenn ich den Moment spüre, oder? Also ich bin noch nie, aber ich könnte mir jetzt rein...
Nein, ich meine, wenn du nicht unerwartet stirbst, oder? Wenn man ja wirklich weiss, jetzt, also, wenn du jetzt im Spital würdest liegen oder im Pflegeheim und man weiss, es geht am Ende zu, oder?
Ja, ich würdest glaube,
du denn gerne wollen... jemand am Bett haben?
Ich glaube es, ja. Jemand, wo man nahe stehend wäre. Ja, glaube schon. Also aus der Sicht, wie ich es jetzt einschätze, schon, ja.
Also du würdest das zumuten? Du würdest es zumuten?
Ich würde es wahrscheinlich jemandem anderen zumuten. Und ich weiß nicht, ob ich vielleicht irgendwie feig war. Kann sein, ja. Okay.
Nein, ich tue es auch nicht bewerten. Ich will es ja nur herausfinden.
Nein, aber ich sage, ich würde es auch... Ich könnte auch mit dem leben, oder? Mhm. Ich meine, dass ich vielleicht in dem Moment... ja... dass irgendwie eine gewisse Feigheit, zu wenig stark war. Wobei, ich muss sagen, die ganze, man hätte ja das, mit dem müssen rechnen, denn zumal, oder? Also, wo man die Situation eben von meiner Mutter, sie ist nicht mehr ansprechbar gewesen, sie hat einen Schlaganfall gehabt und so weiter, oder? Also, da ist irgendwann mit dem müssen rechnen. Und komischerweise, vielleicht das noch so als Ergänzung, ich habe das mein Vater erst nicht können brauchen für diese Situation. Und ich habe alles eigentlich schon, 3-4 Wochen habe ich mich müssen, obwohl nicht mit Freude, habe ich einfach alles organisiert, was jetzt machen wäre. Wenn, oder? Also das dann schon, oder?
Also und, das Organisatorische, aber dort, wo es um Gefühl und Emotionen ja, geht, dort bist du eher genau jemand, der zurückhaltend ist.
Genau, also und dort, das ist es so. Aber ich habe das eigentlich das Organisatorische habe ich fast wie unter Hypnose gemacht, ja, muss ich sagen, oder?
Darf ich dich noch fragen, was denn du für ein Verhältnis zu deiner Mutter gehabt hast?
In jungen Jahren sehr engs und in jetzt eher die letzten Jahre eher ein distanziertes.
Mhm. Ja. Also wo vielleicht dann auch noch mitgeschwungen hat in dem Ganzen, oder? Das nicht
Im Moment, wir haben einfach, ja, der Umgang hat sich verändert, ja, in den letzten Jahren, muss man schon sagen, ja, oder?
Interessant. Ich finde das interessant, mit dir darüber zu diskutieren. Man muss ja dich dann da nicht...
Vielleicht noch ein kleines Beispiel, wenn du noch eine Minute hast.
Ja.
Du hast ja vorhin gesagt, von wegen Ausschluss oder so.
Mhm.
Ich habe da als in jungen Jahren, aber das ist jetzt wirklich sehr weit zurück, das ist vielleicht heute nicht mehr so aktuell, habe ich etwas Brutales in dem Sinne erlebt, als kleiner Giel. Das muss man sich vorstellen, in den 50er Jahren, also 61, oder, wo es darum ist, in den Kindergarten zu gehen, hat man mich, meine Eltern, angemeldet. Und durch das, dass damals mein Vater Deutscher war und meine Mutter Französin, hat man mich voll mit dem Argument ausgeschlossen, Vater Deutscher. Ich konnte nie einen Kindergarten Und das hat mich dann extrem mögen.
Mhm. Das ist dann auch irgendwo... Das ist weiss ist ich auch noch. Also, genau, es ist ja 15 Jahre nach dem Krieg, oder?
Ja.
Und man hat ja immer irgendwo so zu selber eine Zeit von der Schwaben, oder in Anführungszeichen, geredet.
Es ist bei mir immer... Ich habe in Schulzeiten ist immer extrem schwer gewesen, irgendwie... den Anschluss zu finden, oder? Es war wirklich wie ein Stempel gewesen, dass mein Vater Deutsch war.
Mhm.
Und ja.
Hat man es dann auch noch sonst begründet? Also hat es noch Inhalt dahinter gehabt, dass man gesagt hat, was ein Deutscher und so? Also haben die Leute
Nein,
irgendwie
ist,
noch
ich
etwas...
Ich muss heute aus der heutigen Sicht sagen, es war ein bisschen eine Form von Rassismus gewesen, oder wie? Aber ich sage jetzt, man hätte so, ich habe heute auch einen ganz anderen... Ja, ich habe einen anderen Zugang, aber vielleicht zu dieser Zeit, vielleicht muss man es verstehen mit der Kriegszeit, man hat einfach alles, was ist deutsch gewesen, aber ich, wo natürlich in der Schweiz bin geboren, dann,
das ist schwierig,
ist extrem schwer gewesen, oder? Und das ist, ja, hättest du eigentlich gerne dazugehört und bist immer so ein bisschen Aussenseiter gewesen, oder? Also,
was hat's mit dir denn gemacht in dieser Zeit,
das Kind? Das hat mich eigentlich das ganze Leben geprägt. Ich habe keine Geschwister und ich bin eigentlich so auf, ich kann sagen, ich habe es erst vor 4-5 Jahren geschafft mit psychologischer Unterstützung, überhaupt mehr wieder zu öffnen für anderes, weil du bist immer ein bisschen im Hintergrund gewesen, oder? Also,
und immer
das
hat dich
irgendwie später auch geprägt. Du hast dem gar nicht mehr so richtig ausbrechen, oder? Du hast das, und das ist mir erst jetzt so seit 2-3 Jahren gelungen, dank einer ganz guten Begleitung, dass ich mich wieder kann öffnen für neue Kontakte und so. Und sich jetzt das doch merklich verbessert hat, oder? Aber das hat lange gebraucht.
Und die ganz neue deutsche Debatte, die hast du dann auch wieder mitbekommen, oder?
Also? Habe ich auch wieder mitbekommen. Es ist, es ist vielleicht irgendwie Ironie des Schicksals, dass ich heute einen guten Freundeskreis habe, der zum grossen Teil von Deutschen besteht. Und ja, aber also in Jugendzeit, muss ich doch sagen, ist irgendwie ein sehr einschneidendes Erlebnis gewesen, auch für alles, was später ist gekommen, oder?
Das glaube ich. Du, danke vielmals.
Ja, bitte.
Fürs Gespräch und gute Nacht.
Ja, wünsche ich dir auch. Okay,
ciao, merci. Gott.
Tschüss, Barbara.
Tschüss, ciao. Giancarlo, Claude Denis Giancarlo. Ist jetzt am Telefon.
Ciao, Barbara.
Schöner Name.
Kann ich nichts dafür.
Kannst du nichts dafür? Gut, was, also das hast du nicht verpasst, in dem Fall einen schönen Namen, dass du das bekommen hast. Aber sonst, was hast du verpasst?
Ich höre dich kommen und gehen.
Du hörst mich nicht? Oder was?
Ja, jetzt höre ich dich wieder.
Jetzt hörst du wieder, gut. Was hast du verpasst? Wo bist du nicht dabei gewesen?
Ich bin 1970, mit 23 bin ich auf dem Landweg nach Vietnam, also, und bin ich dort unten als Kriegsberichterstatter ein halbes Jahr tätig gewesen.
Ja.
In dieser Phase bin ich unter anderem mit dem sogenannten Hunter-Killer-Team unterwegs gewesen. Und das Hunter-Killer-Team ist bestanden aus einem kleinen Helikopter, also es sind verschiedene Staffeln gewesen, aber konkret einzeln sind ein kleiner Helikopter, der den Dschungel durchsucht hat nach Lager von der Vietcong, und oben hat ein grosser Helikopter gewartet, dass dann einen markierten Punkt mit Raketen angegriffen hat. Mhm. In dieser Phase bin ich eine Woche lang circa umeinander geflogen, circa 20, 25 Missionen, und eines Tages hatte ich keinen Fotofilm gehabt, weil damals war es nicht digital gewesen, sondern ist, analog gewesen. Und dann habe ich gesagt, ich gehe nach Saigon zurück und Filme holen und die Filme, die Foto, die ich gemacht habe, zum Entwickeln. Und dann bin ich 2 Tage später wieder auf die Basis zurück und dann nehme ich nach dem Captain Davidson, der mich eine Woche lang umeinander geflogen hat, gesucht. Und dann habe ich leider die Mitteilung bekommen, die geheißen hat, Captain Davidson crashed yesterday. Und das wäre praktisch der Flug gewesen, auf dem ich, wenn ich nur noch einen Film hatte, die wahrscheinlich drauf gewesen wäre.
Mhm. In dem Moment, wo man das realisiert, ich frage eigentlich immer wieder das Gleiche, was magst du dich erinnern an den Moment, wo du es realisiert hast, dass du hättest können auf dem Flug sein? Was da dir durch den Kopf ist?
Schau, das ist im Prinzip so eine Situation, wo du bedingt durch Vietnam, die Erfahrung, die ich dort gemacht habe, man verliert irgendwo ein bisschen die Maßstäbe.
Mhm.
Ich habe die Notiz zur Kenntnis genommen, sagen wir es so. Und ja, das macht man sich schon die Gedanken, was eigentlich in so einer Situation kann alles passieren.
Ist dann, weil Bilder so stark sind vom Krieg, von all dieser Zerstörung der toten Menschen, tut das dann weh so? Ist das einfach ein Ereignis, das halt auch noch passiert? Das ist eben anders, als wenn man eben, wie das vorher jemand erzählt hat, der ein Flugzeug angemalt hat und dann nicht auf den Flieger gegangen ist und das ist dann abgestürzt, weil das ein Einzelerlebnis ist.
Weiß ich das, was ich schwierig habe, das zu erklären. Wenn du in so einer Situation längere Zeit bist in Vietnam, wo man mehr oder weniger, kann man sagen, jeden zweiten Tag eine Kugel um den Kopf fliegt, man verliert irgendwie den Maßstab.
Mhm.
Und so etwas würde ich wahrscheinlich ganz anders reagiert haben, wenn mir das Gleiche in Europa passiert wäre.
Genau. Also weil du dort quasi wie eingebettet bist in das Kriegsgebiet, du hast eigentlich gar nichts anderes erlebt als nur Tod und Zerstörung, oder?
Also ja, das ist vielleicht übertrieben gesagt, aber es geht schon in dieser Richtung.
Ja, ja.
Und vor allem hast du, wie gesagt, andere Maßstäbe.
Geht man dann als Kriegsberichterstatter oder Erstatter, ist doch erst gerade letzte jetzt eine Fotografin auch verschossen worden, oder? Ich weiss jetzt gar nicht mehr, wo das war, aber wo ich auch irgendwo gelesen habe, geht man nicht einfach auch das Risiko, die Gefahr ein, dass einem das eben passieren kann? Wie bereitet man sich dann auf so etwas vor?
Bei mir war die Situation so, dass ich langsam drin gewachsen bin. Ich habe zuerst einmal eine ganze Reise gemacht, bis auf dem Landweg, wie ich vorher gesagt habe, bis nach Vietnam.
Ja.
Und dann kommst du langsam drin rein. Also ja. Die Gefahr, wenn ich jetzt in andere Situationen, die ich erlebt habe, denke, dass ich heute noch da bin, ist, weil irgendjemand das gesteuert hat.
Ja.
Aber ist, du kommst in einer Situation rein, dass ich auch unter anderem einen Beidurchschuss hatte. Und ich habe, das ist am Morgen 9 Uhr passiert, ich habe noch fotografiert bis am Nachmittag um 4 Uhr, weil es den Knochen nicht verwischt, es war nur ein Fleischfund gewesen. Mit dem Beispiel will ich sagen, du verlierst irgendwo die Maßstäbe.
Eben. Also wo du dann so wirklich drüber bist und einfach die Bilder willst haben?
Nein. Du sagst ja, links und rechts sind tote Leute und du hast nur einen Beidurchschuss, also dann Pflaster drauf, dann hat es sich.
Also
und das sind die Maßstäbe, die man eben, wo ich wiederhole, wo man verliert.
Genau. Jetzt bist denn du immer als Fotograf unterwegs gewesen, das Leben lang?
Nein, das war im Prinzip eine kurze Episode gewesen.
Ja.
Und ich bin wie sagt man denn zurückgekommen? Ich bin rein von der Ausbildung her technisch. Ich hatte eine eigene Firma in der Schweiz, die überhaupt nichts mit Journalismus zu tun hatte.
Mhm, Und wenn du jetzt eben über das Ereignis nachdenkst, also das war ja vielleicht auch der Grund gewesen, wieso dass du angerufen hast, was ist immer noch so das so da? Also jetzt auch im Rückblick, es ist der Maßstab, den man dann verliert hat. Man ist eben immer mit dem konfrontiert. Ein Beidurchschuss ist nicht das Gleiche wie die Toten, die dort liegen. Ist das immer noch der gleiche Blickwinkel, den du drauf hast, obwohl das schon Jahre zurückliegt?
Nein, du kommst,
wenn du wieder zurückkommst.
Ja, das sind bestimmte Sachen, die bleiben. Das sind bestimmte Sachen, die bleiben. Ich habe zum Beispiel, wenn ich in einer Metzgerei gehe und so Fleisch gesehen, rohes Fleisch gesehen, habe ich heute noch mehr.
Also das Fleisch oder der Geschmack? Der Geruch?
Das Fleisch an und für sich.
Mhm.
Der Geruch ist im Kriegserlebnis ist, nicht das gleiche wie reiner Blutgeschmack, weil es mischt sich mit Explosionen, mit Patronen, wo Schwarzpulver und so weiter. Mhm. Darum ist ein komischer, spezieller Geschmack.
Und gleich noch mal die Frage, oder? Also wir haben zwar das Thema, ich bin nicht dabei gewesen und du bist nicht auf dem Flug gewesen, wo dann eben der Flüger abgestürzt ist, aber du bist dabei gewesen beim Krieg. Du hast das fotografisch festgehalten. Warum denn das? Warum hast du dort dabei sein beim Krieg?
Hat sich ergeben. Ich bin per Autostopp mit 1200 Franken von Zürich abgefahren, was ich heute nicht mehr machen würde. Und irgendwann ist das Geld ausgegangen und habe ich mich etwas einfallen lassen. Und damals hat es geheißen, geh nach Vietnam, du kannst Munitionstransport machen oder verrückte Sachen für die amerikanische Armee. Und dann kannst du Geld verdienen. Und dann bin ich Vietnam angekommen, aber 1970 haben die Amerikaner bereits sich zurückgezogen.
Mhm.
Und dann habe ich mir etwas einfallen lassen und dann hat über eine ganze Serie Zufälle, wir könnten dann abendlang diskutieren, bin ich schlussendlich mit einer kleinen Kodak-Instamatic an die Front gegangen und dann die ersten Bilder gemacht und dann hat sich das Sente, so entwickelt.
Das eine ums andere hat sich dann ergeben. Ja. Okay, also würdest du sagen, es hat sich gelohnt?
Für ja, dich? Von der Erfahrung und von der Lebenserfahrung auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Gut, danke dir. Wir sind nämlich am Ende der heutigen Sendung, Giancarlo. Ich wünsche dir eine gute Nacht und alles Gute.
Barbara ebenfalls.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, das war es für heute. Zum Thema, ich bin nicht dabei gewesen. Und wie gesagt, die nächste Woche, ich habe es ja schon mal angekündigt, Leben mit HIV, Geschichten dazu, Alltagsgeschichten, wenn man mit dieser Krankheit lebt oder wenn man nicht betroffen ist, aber mit Betroffenen zusammenlebt. Dann nachher können die uns am nächsten Dienstag nach Mitternacht da erzählen. Ich freue mich auf euch und gute Woche. Tschüss zusammen.
Eine Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.